Vielen Dank, Moises. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich einmal ganz kurz von gestern erzählen, von der Holy Spirit Night in der Stadthalle Bielefeld. Ich glaube, einige sitzen hier, die dabei waren. Hey, gestern war es ein richtig starker Abend. Mit über 1000 Leuten waren wir in der Stadthalle. Und wir haben Gott angebetet, Gott war mit seiner Gegenwart da und Menschen wurden berührt und Menschen haben zum Glauben gefunden. Und ich glaube, dass Gottes Gegenwart auch heute hier ist. Ich glaube, dass er mit seinem Geist dir begegnen möchte heute Mittag. Ja, und ich glaube, dass er zeigen möchte, wie er ist. Denn genau darum geht es doch in unserer Predigtreihe. Wir möchten anhand dieser alten Spuren, die Israeliten gegangen sind, möchten wir erkennen, hey, wie ist Gottes Wesen? Wie können wir Gott mehr kennenlernen? Wie können wir ihn mehr verstehen? Was ist sein Herz? Und wie können wir dann auch diese neuen Wege gehen? Ja, nicht mehr diese alten Spuren wiederholen, sondern lernen zu gucken, hey Gott, wie bist du? Und dann neue Wege gehen. Und bevor ich jetzt zum Bibeltext komme, möchte ich einmal das zusammenfassen, was kurz vorher passiert ist, vor dieser Begebenheit an diesem Berg Sinai. Also das Volk Israel wurde ja aus Ägypten befreit mit ganz vielen Wundern. Gott hat ja das möglich gemacht, hat sie befreit aus der Sklaverei. Und dann waren sie schon 2 Monate in der Wüste, circa 2 Monate. Und selbst in der Wüste hat Gott ganz viele Wunder getan. Also großartige Dinge, also echt starke Dinge. Und mit dem Volk war es aber immer so ein Auf und Ab. Ja, also sie waren unzufrieden, sie murrten. Gott war dann da, hat gehandelt, hat dann versorgt und sie waren wieder glücklich, ja, haben Gott gedankt. Und dann kam eine neue Situation, sie waren wieder irgendwie unzufrieden, Gott hat gehandelt und sie waren glücklich. Also ein Auf und Ab mit dem Volk in dieser Wüste. Und ich glaube, wenn Mose heute hier wäre, oder Mose würde sich freuen über einen Live-College-Kurs, ja, wo er lernen konnte, wie man mit so einem Volk umgehen kann. Deswegen echt harte Arbeit für Mose. Und dann kommen sie in diese Wüste Sinai und auch an diesem Berg Sinai und sie lagerten sich dort. Und dann rief Gott Mose zu sich als Vermittler, als Mittler zwischen diesem Volk und zwischen Gott. Und Gott sprach zu Mose, hey, ich will mit diesem Volk will ich einen Bund eingehen. Ich will, dass das Volk ein heiliges Volk ist. Ich will, dass das Volk wird. Und das Volk sagte, jawohl, wir wollen das. Wir sagen ja zu diesem Bund und waren richtig begeistert. Und daraufhin gab dann Gott das Volk diese 10 Gebote und noch andere Anweisungen für das Leben in diesem Bund. Und sie waren echt willig, Gott zu gehorchen. Ja? Sie sagen, ja, wir wollen diesen Bund eingehen. Und erneut rief dann Gott Mose zu sich auf diesem Berg Sinai, ja, noch näher zu ihm in dieser Wolke, beschreibt auch die Bibel. Und bevor der Mose aufging zu Gott wieder, um was Neues zu empfangen, und zwar Anweisungen für die Stiftshütte, die er bauen sollte, hat er dann Aaron und Hur die Stellvertretung ja übergeben. Hat gesagt, hey, ich bin jetzt hier weg, ihr macht jetzt die Leitung hier, solange ich weg bin. Und Mose war für 40 Tage und 40 Nächte bei Gott. Und er war nicht da für das Volk. Und eigentlich scheint ja alles ziemlich gut zu laufen für das Volk, ja? Also, sie haben Wunder gesehen, also richtig gute Wunder. Gott hat einen Bund geschlossen, Gott hat Versprechen gemacht, Gott hat Zusagen gemacht. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Bibeltext. Also, Mose ist weg, 40 Tage, 40 Nächte. Und wir lesen aus 2. Mose 32, 1 bis 6. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bring sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Hey, ich möchte ganz kurz beten, bevor wir dann weiter einsteigen. Jesus, ich danke dir. Ich danke, dass du hier bist mit deiner Gegenwart. Und ich danke, dass dein Wort lebendig ist und dass es für uns heute da ist, dass wir lernen können, dass wir eine Offenbarung darüber haben, wer du bist. Und ich bete, dass du mit deiner Offenbarung kommst und dass wir dich sehen in einer Klarheit, Gott, wie wir es nie vorher gesehen haben. Und dass wir unsere Augen auf dich richten, dass wir auf dich schauen, weil du der Gott bist, den wir anbeten möchten. So danke ich dir für deine Gegenwart. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest, ja, diese Geschichte. Ich frage mich, wie kann man als Volk, das so viele Wunder gesehen hat, ja, zum Beispiel Gottes Wirken in Ägypten durch die Plagen, der Auszug, ja, die Mehrteilung, die Versorgung mit frischen Quellen, die Versorgung mit Fleisch und Manna in der Wüste, Gottes Offenbarung am Berg Sinai, die Überlieferung der 10 Gebote, der Bund mit Gott, all das haben sie gesehen, all das haben sie mit ihren eigenen Augen gesehen. Und ich frage mich, wie kann man nach solchen Wundern einen solchen Fehler begehen? Also ich frage mich das. Ich weiß nicht, spätestens bei der Mehrteilung würde ich sagen, okay, genug für mich, ja, Gott, ich glaube dir. Du bist ein guter Gott, du bist groß genug. Also habt ihr schon mal eine Mehrteilung gesehen? Ja, stell dir vor, Gott würde unseren Bielefelder Obersee einmal teilen. Und du könntest durchlaufen, ja, warum auch immer. Also für mich wärst du, okay, Gott, du bist groß. Ich glaube dir für den Rest meines Lebens. Und es war auch nicht so, dass das Volk nicht dankbar war und nicht glücklich war und nicht voller Ehrfurcht nach diesen Wundern. Aber obwohl sie Gott so nahe waren, ihn so stark erlebt haben, geraten sie hier in etwas hinein, was Gott überhaupt nicht gefallen hat. Ja? Sie haben Gott mit einem goldenen Kalb ersetzt und dadurch Gottes Gebot gebrochen, wie wir es auch schon gehört haben. Ich möchte dieses Gebot einmal vorlesen aus 2. Mose 20, 1-5. Dann sprach Gott folgende Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte, vierte Generation. Und nächste Woche wird unser Pastor Nico noch ein bisschen mehr auf die 10 Gebote eingehen. Aber dieses Gebot, ja, hey, das Volk Israel hat das gehört. Also kurz vorher haben sie das von Gott bekommen. Und sie kannten auch die Konsequenzen. Das haben sie auch gehört und miterlebt. Und dennoch ließen sie ihren Glauben, ihr Vertrauen, ihr Herz auf etwas anderes, Sichtbares lenken, ja. Sie richteten sich nach etwas aus, wo sie sagten, hey, wir brauchen was Sichtbares. Gott ist schon so lange weg. Die letzten Wunder sind schon so lange her. Und sie fangen an, Gott nicht mehr zu vertrauen und sich auf etwas auszurichten, was sie sehen wollen. Ich finde es erstaunlich, wie Gottes Gegenwart so nah sein kann auf dem Berg Sinai, wo Gott war mit Mose, und am Fuß des Berges, wie das Volk auf einmal anfängt, in den Unglauben zu fallen. So nah und doch so weit weg. Wie kam es dazu, dass das Volk in so einen Götzendienst verfiel? Und was hat das mit uns heute zu tun? Lass uns den ersten Vers nochmal anschauen. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Das Volk, das wurde hier sehr ungeduldig, sehr unruhig, sehr unsicher. Und bestimmt waren sie auch teilweise ein bisschen verärgert, warum Mose jetzt so lange weg war. Sie waren müde geworden, auf Mose zu warten und auf Gott zu vertrauen. Und das Vertrauen auf ihren starken Gott, den sie erlebt hatten, wurde immer kleiner und kleiner. Das Vertrauen auf diesen Gott, der gerade einen Bund mit ihnen geschlossen hat, Es wurde immer kleiner und kleiner. Eigentlich nach diesem Motto, wenn Gott sich nicht um uns kümmert, kümmern wir uns um uns selbst. Und ich sehe hier ein Problem bei diesem Volk. Und zwar ist das, dass sie ihr ganzes Vertrauen eigentlich gar nicht auf Gott gesetzt hatten. Wenn wir lesen, das ist im ersten Vers, als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von diesem Berg herabkam. Oder weiter, wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da fragen wir, Moment mal, war es jetzt Mose oder war es doch Gott? Also als Gott die 10 Gebote gegeben hat, hat er ganz klar gesagt, hey, ich bin dein Gott, der dich aus dem Land der Sklaverei befreit hat, aus Ägypten befreit hat. Also ihr Fokus war gar nicht auf Gott, sondern sie haben es auf Mose gerichtet, auf einen Menschen. Ja? Sie haben vergessen, dass es Gott war, der sie hier herausgeführt hat, der sie befreit hat. Und Mose war jetzt kein schlechter Typ, er war ein richtig guter Leiter. Aber trotzdem haben sie Gott gar nicht in diese Position gebracht, die eigentlich Gott verdient hätte. Auf einmal sagen sie hier, wo ist denn dieser Mann, der uns aus Ägypten befreit hat und nicht, wo ist der Gott? Sie wurden Gott gegenüber ein bisschen ungläubig, ja sogar vielleicht rebellisch. Und sie wollten irgendwas Sichtbares haben, irgendwas vor Augen, was sie anschauen könnten, worauf sie ihr Vertrauen werfen konnten, setzen konnten. Und vergaßen dabei eigentlich, dass Gott unmittelbar in ihrer Nähe war, auf diesem Berg. Und dann sagen sie, auf Aaron, mach uns etwas, ja, fertige uns etwas an. Mach uns Götter, die uns vorangehen. Sie suchten einen Ersatz, sie suchten etwas Sichtbares, einen Ersatz für Gott. Und ich glaube, dass ihre Ungeduld zu Unsicherheit führte und ihre Unsicherheit zum Unglauben und ihr Unglaube letztendlich auch zum Ungehorsam. Aber wenn ich ehrlich bin, dann sind wir Menschen schon so gestrickt. Wir brauchen sichtbare Dinge, denen wir folgen können. Und es ist ja erstmal gar nicht verkehrt, Dinge zu haben in unser Leben, die wir folgen können. Ganz banale Dinge wie Einkaufsliste. Ja, lass uns schnell durch den Supermarkt kommen. Unsere Einkaufsliste hilft ja eigentlich ganz gut. Wir haben Straßenschilder, die uns führen sollen, leiten sollen. Wir haben Tagesabläufe, die uns einen möglichst reibungslosen Tag geben sollen. Wir haben Vorgesetzte, von denen wir Anweisungen bekommen, denen wir irgendwie auch vertrauen. Wir haben Leiter, wo wir sagen, hey, geh voran, ich folge dir. Wir haben Gottesdienstabläufe, ja, wo wir denken, hey, Gott soll wirken, wir planen. Wir haben einen Ehepartner, wo wir sagen können, hey, wenn es mal nicht so gut läuft, ich versetze auf dich, ich vertraue dir. Wir haben Finanzpläne, die wir machen, wo wir sagen, hey, Finanzen gut planen, ja, dass wir gut durch den Monat kommen und so weiter. Wir haben Politiker, wo wir sagen, hey, die sollen das Land gut regieren. Wir haben neueste Technik, um up-to-date zu sein. Wir haben Vorbilder, die uns sagen, hey, so könnt ihr leben. Ja, und es gibt viele Dinge in unserem Leben, die uns anleiten und denen wir auch vertrauen dürfen, dass sie uns gut führen. Und dennoch ist meine Frage heute Mittag, worauf schaust du zuallererst? Schaust du auf Gottes Zusagen oder schaust du auf menschliche Zusagen? Vertraust du menschlich vergänglichen Dingen an oder vertraust du auf einen ewigen Gott? Das sind ganz verschiedene Dinge. Und ich glaube, dass das Volk Israel ihr Vertrauen und ihre Hoffnung nicht zu 100% auf Gott gesetzt hatten. Und dadurch ist in ihnen so eine Sehnsucht entstanden, wir sehen Gott nicht, okay, wir brauchen was Sichtbares, wir brauchen was anderes. Wir brauchen etwas, was wir anbeten können. Diese Sehnsucht, ja, die entsteht, wenn man sein Vertrauen nicht auf Gott setzt. Und ich glaube, jeder von uns, der schon unterwegs ist mit Gott, der kann auch bestimmt davon, da kann es auch bestimmt bezeugen, dass es nicht einfach ist, wenn Dinge in unserem Leben hineinkommen, wo wir Gottes Eingreifen erwarten und Gott lässt auf sich warten. Und wir warten auf das Wunder, wir warten, dass Gott spricht, wir warten, dass Gott sich sichtbar macht, wir warten auf Gottes Offenbarung, wir warten auf Gottes Führung. Und dann wird dieses Warten uns ein innerer Kampf, wo wir vielleicht sagen, hey, Gott, hast du mich vergessen? Gott, siehst du meine Bedürfnisse? Gott, kann ich dir noch vertrauen? Sprichst du eigentlich noch zu mir? Und diese Spannung zwischen dem Sichtbaren und diesem Unsichtbaren irgendwie auszuhalten. Ja, einerseits zu vertrauen, auch wenn wir ihn nicht sehen können, aber andererseits auch zu sehen, dass wir ihm vertrauen können. Diese Spannung, Sichtbar, unsichtbar. Und in der leben wir als Gläubige, ja. Aber ich würde heute Mut machen, hey, nur weil du Gott nicht sehen kannst, ja, heißt es nicht, dass er nicht existiert und Dinge vorbereitet, während du wartest. Wartezeit bei Gott ist niemals verschwendete Zeit. Denn wenn wir uns diesen Text anschauen, ja, diese Parallele, das finde ich so spannend hier. Einerseits ist der Gott, der gerade auf dem Berg mit Mose ist, wo er Anweisungen gibt, eine Stiftshütte zu bauen. Also Gott war dabei, Mose einen Plan zu geben, dass Gott gerne in dem Volk wohnen möchte, anhand dieser Stiftshütte, ja. Er wollte mit seiner Herrlichkeit in diesem Volk wohnen und er plant eigentlich in diesen 40 Tagen, 40 Nächten plant er was Wunderbares für das Volk. Aber parallel ist das Volk gerade dabei, Götzendienst zu begehen. Das heißt, manchmal ist unsere Wartezeit, verwechseln wir manchmal mit einer verschwendeten Zeit. Aber wenn Gott was vorbereitet, während wir warten, dann ist es was Wunderbares. Und dann dürfen wir vertrauen, dass Gott was Wunderbares vorbereitet. Gott war dabei, etwas Großartiges für sein Volk zu planen, aber ihre Ungeduld veränderte ihren Fokus und sie vertrauten Gott nicht mehr. Worauf schaust du? Worauf vertraust du? Vertraust du Gott, dass er jetzt gerade Dinge für dich vorbereitet? Es ist einfacher, jemandem zu folgen, den wir sehen können, als jemanden, den wir nicht sehen können. Und weil wir Gott nicht sehen können mit unseren Augen, ist die Gefahr groß, dass wir versuchen, Gott mit irgendetwas zu ersetzen, was wir sehen können. Und genau das passierte mit dem Volk Israel. Wir lesen weiter, Vers 2 bis 4. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand und entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Also diese Sehnsucht in diesem Volk war so groß, Götter zu haben. Und Aaron ging auf dieses Drängen ein und sagte, hey, okay, alles klar, ihr wollt Götter haben, dann gebt mir euren Schmuck, gebt mir euer wertvolles Gold. Und er baute ihnen etwas, ja, er baute ihnen ein Kalb, er formte ein Kalb. Und dann rufen sie aus, hey, Israel, das sind eure Götter, die euch aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und das ist eigentlich erstaunlich, wo das Volk Israel so großzügig war, so hingebungsvoll, ja. Ah, gerade mal das wertvolle Geben für so etwas. Und das Spannende ist eigentlich, sie haben diese goldenen Ohrringe damals aus Ägypten mitgenommen, weil Gott das ihnen befohlen hat. Und es war eigentlich geplant für diese Stiftshütte, ja. Diese goldenen Ohren, dieses Schmuck, das Gold war eigentlich für die Stiftshütte gedacht, die Gott gerade Mose gegeben hat. Und sie geben ihr wertvolles, ja, das Gold, was für den Bau der Stiftshütte gedacht war, geben sie diesem Kalb hin. Und man kann sich fragen, hey, wieso ist das eigentlich ein Kalb geworden? Ja, ich habe mal so ein Bild mitgebracht. sah es nicht so aus, glaube ich nicht, ja. Aber wieso ist das ein Kalb geworden? Ist ja eine spannende Frage. Die Israeliten waren ja lange Zeit in Ägypten und dieser Kultur von Ägyptern umgeben. Und das prägte die Israeliten natürlich, ja. Sie haben natürlich gesehen, wie die Ägypter, diese Götzenanbetung, gemacht haben und wo sie andere Götter angebetet haben. Das haben sie alles gesehen. Das haben sie echt, ja, auch vielleicht verinnerlicht und es war ihnen vor Augen. Und grundsätzlich, das Stier und auch Kälber waren als Symbol für eine Gottheit in der antiken Welt weit verbreitet. Und auch gerade im ägyptischen Kult spielt es eine große Rolle. Und viele Ausleger sagen hier, dass das Kalb ein Symbol für Apis war, den ägyptischen Stiergott, ja, oder der Gott der Fruchtbarkeit. Und dieser alte ägyptische Götzendienst, ja, der diente Aaron oder dem Volk als Inspiration, etwas Ähnliches zu machen. Es sollte ein Abbild Gottes werden. Es sollte wie die falschen Götter aus Ägypten aussehen. Und ich finde das eigentlich auch hier sehr erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, hey, sie bauten sich Götter aus Ägypten und sagen dann, dass diese Götter sie aus Ägypten befreit haben. Und Nico ging letzte Woche auch darauf ein, wo das Volk Israel immer zurückgeschaut hat, ja. Sie haben mit ihrem Verhalten, mit ihrem Denken waren sie eigentlich noch voll in Ägypten und sie haben sich nicht ausgerichtet auf das, was vor ihnen liegt mit Gott. Und hier schauten sie auch zurück. Hier schauten sie auch auf das Alte. Und mit ihrem Goldschmuck entwarfen sie ihr Götzenbild. Und ich glaube, Aaron war sich gar nicht bewusst, welche Ausmaße das hatte. Ja? Er wollte eigentlich nur diesen Drang ein bisschen widerstehen und das ein bisschen dem Volk entgegenkommen und sagen, okay, ich mache euch was. Und ich glaube, es hat ihn innerlich sehr getroffen, als er gesehen hatte, was das Volk mit diesem Bild gemacht hat. Sie haben es angebetet. Nicht mehr Gott war ihr Schöpfer, sondern sie waren Schöpfer eines Gottes. Und ich möchte dich heute ganz direkt fragen, und ganz persönlich auch, welche Dinge in deinem Leben baust du mit deinen eigenen Händen auf, die für dich aber zum Mittelpunkt deines Lebens geworden sind? Welchen Dingen in deinem Leben gibst du deinen goldenen Schmuck? Und ist im Bild gesprochen, ein goldener Schmuck kann sein, dass es deine Zeit ist, dass es deine Energie ist, dass es dein Herz ist, dass es dein Geld ist. Ja. Erschaffst du auch kleine Götter in deinem Leben, die du mehr vertraust als Gott? Gibt es Dinge in deinem Leben, die du vielleicht als Gottesersatz erschaffen hast, weil du nicht mehr diese Beziehung zu Gott hast, weil dieses Vertrauen nicht mehr da ist? Zum Beispiel deine eigene Karriere, die dir diesen Wert gibt, jemand zu sein. Dein Lebenserfolg, der dir den Lebenssinn gibt. Deine Gabe, dein Talent, was dir Anerkennung gibt. Dein Medienkonsum, der dich irgendwie unterhalten soll. Dein Hobby, dem du mehr Leidenschaft widmest als anderen Beziehungen, vielleicht dein Partner oder auch letztendlich Gott. Ja, dein Geld, was dir alles ermöglichen kann. Was baust du mit deinen eigenen Händen, was letztendlich zu deinem Mittelpunkt geworden ist? Und Gott gibt uns Dinge, ja? Gott segnet uns mit Dingen. Aber die Gefahr ist da, dass wir diese Dinge eine Rolle geben, die eigentlich ihn gar nicht gehört. So, wir machen diesen Ding, wir heben diese Dinge im Mittelpunkt und wir heben ihn hoch und sagen, hey Gott, eigentlich brauche ich dich gar nicht mehr. Wohl, eigentlich habe ich das gefunden, was mich gerade erfüllt. Und dann geben wir dem Feind Raum, ja, uns Gedanken zu geben. Habe ich doch gesagt, du brauchst Gott nicht mehr. Habe ich doch gesagt, du brauchst ihn nicht anbeten. Du schaffst das alleine. Du bist gut genug für dich selbst. Du brauchst keinen Gott, du brauchst keinen Erlöser. Und wir geben dem Feind Raum. Ja? Und ich glaube auch, dass das Volk Israel diesen Raum gegeben hat, wo die Gedanken gekommen sind, wo der Feind gesagt hat, hey, wo ist denn euer Gott? Ist er schon lange weg? Könnt ihr ihm noch vertrauen? Und so kommen wir dann in so eine Gefahr hinein. Und der Psalmist drückt das in Psalm 106, 19 bis 22, finde ich sehr gut aus. Da steht nämlich, am Berg Horeb oder auch Sinai goss sich das Volk Israel ein goldenes Kalb und betete dieses Standbild an. Die Herrlichkeit ihres Gottes tauschten sie ein gegen das Abbild eines grasfressenden Stiers. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der in Ägypten mächtige Taten vollbracht hatte. Sie dachten nicht mehr an seine Wunder, an sein furchterregendes Handeln am Schilfsmeer. Sie tauschten die Herrlichkeit Gottes gegen das Abbild eines Kalbs. Ich finde, das ist treffend ausgedrückt. Ja, wo tauschen wir Gottes Herrlichkeit gegen etwas anderes in unserem Leben aus, was uns dann auf einmal erfüllt und was uns einmal irgendwie ja für eine kurze Zeit etwas bedeutet, wo wir eigentlich die Rolle, die Gott hat in unserem Leben oder haben sollte, anderen Dingen zuordnen. Lass uns die letzten zwei Verse anschauen. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Ich sprach davon vorhin, dass Aaron das eigentlich gar nicht wollte, ja, dass es solche Auswirkungen hatte. Und er wollte das noch irgendwie retten, ja. Er wollte das noch ein bisschen Gott ins Spiel bringen, ja, so ein bisschen mischen. Okay, das Volk, das dreht hier ein bisschen durch. Ich muss Gott wieder ins Spiel bringen, ja. Und er baut ein Altar auf und sagt, hey, morgen feiern wir ein Fest für den Herrn, ja. Und Herrn ist das wirklich gemeint, den wahren Gott. Er meinte hier ihren Gott, Jahwe. Und er wollte es noch irgendwie, ja, rumkriegen. Und sie brachten eigentlich, ja, sie brachten Brandopfer und Friedensopfer diesem Götzen am nächsten Tag Etwas, was eigentlich nur für Gott bestimmt war. Eine Anbetung, ein Ausdruck, der eigentlich nur für Gott da war, brachten sie diesem Götzen. Etwas, was für den wahren Gott bestimmt war, war nun dem Götzen gewidmet. Und letztendlich, später lesen wir auch, ja, dass sie nicht nur diese Opfer gebracht haben, sondern wir lesen auch, dass sie haben getanzt um dieses Kalb. Sie haben gesungen, das war ein richtiges Fest. Und wenn wir uns das vorstellen, schon ein bisschen komisch, ja. So ein Kalb in der Mitte und man tanzt da drum. Wir beten etwas an, ja, ein Kalb anbeten. Aber ab diesem Zeitpunkt, ja, ist eigentlich nur das zum Ausdruck gekommen, was schon länger in den Herzen des Volkes war. Ein Unglauben, ein Nichtvertrauen auf Gott. Und diese Anbetung, die für Gott bestimmt war, geben sie einen selbst erschaffenen Götzen. Sie mischen ihre Anbetung, sie stellen den Götzen auf dieselbe Stelle wie Gott. Und am Ende setzen sie sich hin, um zu essen, zu trinken und sich zu belustigen. Luther übersetzt die Stelle auch mit, sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Und wenn wir dann ins Neue Testament schauen, da zitiert Paulus in 1. Korinther 10 genau diese Stelle, wo er die Gemeinde ermahnt in Korinth, nicht in Unzucht zu fallen, wie das Volk es damals getan hatte. Also eigentlich ziemlich krass, was da vor sich ging. Ein ausschweifendes Fest. Ja, die Israeliten, sie orientierten sich nicht mehr an dem, was Gott zu ihnen gesagt hatte, sondern taten das, was in ihren Augen richtig war. Sie ignorierten Gottes Wort und brachen seine Gebote und folgten ihren eigenen Leidenschaften. Wenn wir anderen Dingen unsere Anbetung geben, dann werden sie zu unserem Maßstab. Wenn wir anderen Dingen unsere Anbetung geben, dann werden sie zu unserem Maßstab und nicht mehr Gott. Und ich glaube, dass Gott in ihrem Herzen bei diesem Volk noch keine große Rolle gespielt hat. Sie haben nicht verstanden, dass Gott da ist, um sie zu befreien, in sie in das verheißene Land zu führen. Da war noch sehr viel Altes, sehr viel Komisches, sehr viel von Ägypten drin in ihren Herzen. Und sie waren gefangen. Wie können wir Götzen und auch den Götzendienst eigentlich definieren? Wie kann man das definieren für uns vielleicht heute? Es ist das, was man mehr liebt als Gott. Es ist das, was man mehr begehrt als Gott. Es ist das, was man mehr bewahrt als Gott. Und es ist das, was man mehr genießt als Gott. Und Paulus drückt das in Kolosser 3, 5 so aus, als er über das neue Leben eines Christen spricht. Da sagt er, also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt gekennzeichnet ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Und Anbetung fängt immer im Herzen an. Das haben wir hier beim Volk Israel gesehen, ja. Das hat viel früher angefangen. Es hat nicht mehr erst damit angefangen, als das Kalb fertig war. Es hat viel früher angefangen, dass sie ihrer Anbetung etwas anderes gewidmet haben. Und das Problem bei dem Volk war, dass ihr Herz nicht bei Gott war. Ja. Sie haben nicht auf Gott geschaut, als er gerade mal nicht da war und Wunder getan hat. Sie haben seine Wunder und Zeichen der Liebe und Gnade nicht gesehen. Ja? Sie haben auf ihr altes Leben geschaut. Sie haben nicht gelernt, Gott zu vertrauen. Und es hat etwas in ihrem Herzen ausgelöst. Diese Unsicherheit, dieser Unglaube. Und ich möchte dir heute Mittag sagen, hey, du wurdest geschaffen, um Gott anzubeten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist die erste und wichtigste Bestimmung eines jeden Menschen. Weil Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit jedem Menschen. Er sehnt sich nach einer Gemeinschaft mit jedem Menschen. Und deswegen ist unsere erste Bestimmung, Gott anzubeten. Denn dann treten wir in eine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Denn dann schauen wir in sein Antlitz und wir werden verwandelt in sein Bild. Wenn du Gott anbetest, dann bist du Christus ähnlicher. Oder auch, um das anders zu formulieren, du wirst zu dem werden, was du anbetest. Du wirst, was du anbetest. Und C.S. Lewis sagte mal, Götzen werden immer die Herzen der Anbeter brechen. Und der Feind, der versucht ständig, dass wir unsere Anbetung auf was ganz anderes setzen. Er versucht ständig, dass wir unseren Mittelpunkt verschieben auf Dinge in unserem Leben, die uns vielleicht wichtig sind und wo er sagt, hey, das hast du geschaffen, das ist aus deiner Hand gekommen. Komm, du brauchst Gott nicht mehr. Er versucht, Gott aus unserem Leben irgendwie rauszunehmen, indem wir unsere Anbetung auf etwas anderes richten. Weil er weiß ganz genau, welche Kraft hinter der Anbetung der Kinder Gottes steht. Er weiß ganz genau, warum er da angreifen muss. Er weiß ganz genau, warum er uns da immer verwirren muss und Unsicherheit geben muss. Weil er weiß ganz genau, dass so eine Kraft darin liegt, wenn Gottes Kinder zusammenkommen und ihn anbeten. Und das glaube ich auch heute Morgen. Ich glaube, dass eine Kraft darin liegt, wenn wir Gott anbeten. Und wenn man die Geschichte weiterliest, dann wird man feststellen, dass es noch ein richtiges Ringen gab zwischen Gott und Mose. Ja, weil Gottes Zorn wurde entfacht. Er war sauer, er war traurig, er war wütend darüber, was sein Volk gemacht hat. Kurz vorher hat er einen Bund mit ihnen geschlossen, aber ja, und jetzt sind sie schon im Götzendienst. Und Gott wollte nichts mehr mit dem Volk zu tun haben, gar nichts mehr. Ja, weil sie den Bund gebrochen haben. Er wollte mit Mose einen Neustart beginnen und sagt, hey Mose, mit dir will ich etwas Neues starten. Weil das Volk ein stures Volk ist. Aber Mose, er war außer sich, er dachte, hey Gott, wie kannst du das machen, ja? Also Mose war ja der Leiter, der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Und er sprang in diese Fürbitte und sagte, hey Gott, verschone das Volk. Verschone doch das Volk, was du befreit hast. Du liebst es doch. Gib es nicht auf. Und tatsächlich konnte Mose Gottes Herz bewegen, ja, durch diese Fürbitte. Und Gott hat diesen Zorn nicht über das Volk bringen lassen, wobei Konsequenzen folgten trotzdem, aber Mose hat Gottes Herz bewegt durch diese Fürbitte. Mose sprang ein für das Volk. Und ich hab gute Nachrichten für uns heute. Wir haben auch einen Vermittler, wir haben auch einen Mittler für uns. Und das ist Jesus Christus. Und wir lesen aus 1. Timotheus 2, Vers 5 bis 6. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch oder Mensch gewordene Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündigt werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Hey, das sind gute Nachrichten für dich und für mich. Amen. Wir haben einen Vermittler, der für uns eingesprungen ist, der eigentlich unseren verdienten Tod auf sich nahm am Kreuz und gesagt hat, hey, ich gehe für dich drauf. Ich nehme es auf mich für dich. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Er ist der zwischen Gott und den Menschen Frieden schafft. Es ist Jesus Christus. Er versöhnt. Und Jesus sprang für dich und für mich in die Fürbitte, als er am Kreuz hing und betete. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eigentlich genau dieselbe Situation mit dem Volk und mit Gott, wo Mose reinsprang. Und heute sitzen wir hier und wir haben diesen Vermittler, wir haben diesen Mittler, Jesus Christus, der genau das spricht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie beten anderen Götzen an. Vater, vergib ihnen, denn sie haben nicht Zeit für dich. Vater, vergib ihnen, denn sie haben einen anderen Mittelpunkt gerade. Vater, vergib ihnen, denn sie drehen sich um andere Dinge. Vater, vergib ihnen. Das sprach Jesus aus. Am Kreuz für dich und für mich. So möchte ich dich einladen, aufzustehen, wenn es möglich ist für dich. Ich weiß, es ist ein sehr spannendes Thema und es ist ein sehr herausforderndes Thema und ein sehr persönliches Thema. Aber ich will dir sagen, dass Götzen niemals deine Sehnsucht stillen können. Es ist Jesus Christus. Und ich will dich fragen, hey, auf was schaust du? Schaust du noch auf Gott in deiner Wartezeit? Bist du vielleicht gerade in so einer Wartezeit, wo du lernen musst, auf Gott zu vertrauen? Dass er was Wunderbares plant, während du wartest? Oder hast du in deinem Herzen schon Platz gemacht für andere Dinge? Und andere Dinge sind in den Mittelpunkt gerückt in deinem Leben, wo du gedacht hast, Gott, ich brauche dich eigentlich gar nicht mehr? und du fängst an, ein Kalb zu bauen, ja, im Bild gesprochen, du fängst an, etwas zu formen, was du anbetest. Oder gibt es sogar Götzen in deinem Leben, die du aus deinem Herzen gar nicht mehr raushaben kannst? Die sind fest verankert und du sagst, ja, das sind Dinge, die drehe ich mich schon seit Wochen, seit Jahren. Und du weißt es vielleicht gerade jetzt. Du weißt ganz genau, hey, das ist eigentlich irgendwie meine ganze Ausrichtung ist auf diese Sache. Und ich will dir Mut machen, das, was die Bibel sagt, hey, wenn du weißt, da ist was in deinem Leben, was raus muss, dann kehr um, ja. Tu Buße. Bekenne es vor Gott. Trenne dich von diesem Ding und bring alles zum Kreuz. An diesem Kreuz, wo Gnade und Liebe triumphiert hat für dich. Wo Jesus ausgesprochen hat, hey Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hey, diese Gnade und die Liebe ist für dich heute da. Und du brauchst keine Angst haben davor, dass Gott irgendwas, dass Gott dich nicht mehr segnet, sondern er ist interessiert daran, dass du das offenbarst und dass du es bekennst. Gott, hier sind Dinge in meinem Leben, die bete ich an und die sind nicht in Ordnung. Und er wird sich zu dir stellen. Er wird sagen, danke, dass du so ehrlich bist. Danke, dass du das bekannt hast. Ich will das füllen. Und das Wichtigste ist eigentlich, wenn du Dinge bekennst, dann lass es nicht leer, sondern fülle es mit Gottes Gegenwart. Fülle es mit Jesus Christus. Ersetze es mit seiner Größe. Mach seinen Namen groß über dein Leben, über deine Situation. Und das möchte ich, dass wir das jetzt auch tun. Ja? Wir singen gleich Du bist der Höchste. Ein sehr altes Lied, aber ein sehr kraftvolles Lied, wo es darum geht, Jesus, du bist der Höchste über alle Erden, über alle Götter. Und das zu bekennen aus deinem Mund, das ist kraftvoll. Und in diese Bestimmung hineinzugehen, Gott anzubeten, ey, das wünsche ich mir für uns alle, dass wir es heute Morgen tun. Fühle ich echt eingeladen, jetzt gleich auch dich aufzumachen, deine Hände zu heben, wenn du magst, als Zeichen der Hingabe und Gott anzubeten, in deine Bestimmung zu gehen, zu sagen, Gott, ich will mich nur auf dich ausrichten. Es soll nichts anderes in diesem Mittelpunkt stehen. So lassen Sie es Lied einmal singen.